Die Frage ist, wie schafft man es in der Data Economy, in der es scheinbar unendlich viele Daten gibt, in der man extremst leicht den Überblick über wertvolle Insights verliert? Wie schafft man es in dieser Economy, Daten so zu nutzen wie Amazon und Co., um kundenzentriertere Entscheidungen zu treffen, bessere und erfolgreichere Produkte zu entwickeln und somit ultimativ schneller zu wachsen als der Marktdurchschnitt? Das ist die Frage und dieser Podcast wird sie dir beantworten. Mein Name ist Samuel Hess und herzlich willkommen zum Less Ego, More Data Podcast. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge des Less Ego, More Data Podcast. Heute zu Gast die liebe Diana Krukoll. Du musst mich noch immer korrigieren nachher, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe oder nicht. Diana kümmert sich bei Hornbach hauptsächlich ums AB-Testing und alles, was Conversion Rate Optimierung angeht. Wir haben jetzt knapp 2 Monate gebraucht, bis wir mal den Podcast aufnehmen und jetzt gerade unsere ersten technischen Probleme bei der ersten Aufnahme gehabt. Deshalb lustig, hier zum ersten Mal in meinem Leben Intro zum zweiten Mal zu machen. Aber mich freut es brutal, dass du da bist heute, Diana. Und stell dich einfach gerne mal kurz vor, wer du bist, was du machst und wie du vor allem auch zu Testing und Experimentation gekommen bist.
Ja, hi, ich bin die Diana, bin jetzt seit knapp 4 Jahren bei Hornbach und kümmere mich da, wie Samuel ja schon gesagt hat, um das ganze Thema AB-Testing, Conversion-Optimierung. Genau, und wie ich darauf gekommen bin, ist tatsächlich durch die Abschlussarbeit entstanden, die ich in einem vorherigen Unternehmen geschrieben habe. Das war bei Blanco und habe eigentlich davor zwar schon mit Usability-Testing und so weiter zu tun gehabt im Studium, auch so Dinge wie Gebrauchstauglichkeit, Usability, User Experience sind alles keine neuen Buzzwords gewesen, aber tatsächlich das AB-Testing im Detail nicht. Und das ist dann einfach in der Praxissemester mit anschließender Thesis dann zustande gekommen, wo es darum ging, ja, worüber möchtest du denn eigentlich deine Thesis schreiben, wenn du die bei uns schreibst? Und da kam halt der damalige Chef und hat halt mir ein paar Themen vor die Nase gelegt und das war das, wo ich so gedacht habe, boah, klingt mega interessant, das sollte ich mir mal genauer angucken. Und da ist das Ganze entstanden.
Wann war das, wann du die Thesis geschrieben hast?
Das war, musst du überlegen, Hornbach ist mein erster Arbeitgeber nach der Thesis gewesen, also vor 5 Jahren circa.
Krass. Ja. Warst du dann so die einzige Person damals im Unternehmen, wo du die Thesis geschrieben hast, wo sich mit dem Thema beschäftigt hat?
Das kann ich gar nicht so sicher sagen, aber das war schon Thema, aber es gab niemanden, der sich speziell dort damit beschäftigt hat, ja.
Was auch interessant, war ja auch kein kleines Unternehmen, bei dem du warst, oder, davor?
Genau, man muss aber dazu sagen, sie haben ja keinen Online-Shop, so im klassischen Sinne, wie jetzt wir bei Hornbach. Die haben einfach nur eine Website und das wird über Studios verkauft, etc. Und das Einzige ist ein Ersatzteilshop, den die haben, meines Wissens, wenn der noch existiert. Aber damals gab es den und das war das einzige Shop-Umfeld, was es da eigentlich gab.
Auch interesting. Und wie bist du dann zu Hornbach gekommen?
Da habe ich mich tatsächlich einfach beworben, weil ich Hornbach schon immer cool fand und finde mal, also vor 5 Jahren war das ja noch ein bisschen anders. Heute ploppen mehr Stellen auf, wo es darum geht, AB-Testing und so weiter. Aber vor 5 Jahren, muss ich sagen, war das noch nicht so einfach, da Stellen zu finden oder Unternehmen, die auch Stellen anbieten, ja, wo es um AB-Testing geht. Und zufällig hat Hornbach zu der Zeit halt eine Stelle zu besetzen gehabt. Und das war, meine ich, auch meine einzige Bewerbung. Und die habe ich losgeschickt und das hat dann auch direkt geklappt. Also es sollte, glaube ich, einfach so sein und fühle mich da auch sehr wohl
mit. Krass. Ja. Ah, finde ich ultra interesting, dass, also Hornbach sich vor 5 Jahren, also zum einen, dass Hornbach sich vor 5 Jahren mit dem Thema schon beschäftigt hat, weil du sagst ja auch, war damals noch nicht so das Trendthema, wie es jetzt gerade geworden ist.
Ja.
Was mich interessieren wird, was hat dich so, also du hast ja die Thesis über CRO und AB-Testing geschrieben, oder ich schätze mal CRO wahrscheinlich eher Schwerpunkt.
Ja.
Was hat dich an dem Testing-Thema dann so gereizt, oder warum hast du gedacht, das ist unbedingt was, wo ich reingehen mag und arbeiten mag?
Ja, ich muss ja sagen, ich bin ein Kind der 90er, ich bin mit dem ganzen Thema Computer und so groß geworden, habe mich schon immer, klar, als Frau noch mehr vielleicht, mit Online-Jobs beschäftigt, Online-Shopping und so weiter. Und generell habe ich mich schon immer über schlechte Websites aufgeregt. Ich fand es schlimm, wenn man was nicht findet und irgendwas nicht erwartungskonform funktioniert. Und ja, aus dem ganzen Thema raus ist es dann irgendwie so, wo ich so dachte, geil. Und dann, ja, Analyse, Kennzahlen habe ich auch schon immer gern mit rumjongliert. Und ja, die Kombination aus dem und auch vor allem, dass es kein Tag ist wie jeder andere. Ne? Du testest ja, es ist ein Wandel. Ich wusste, wenn ich in dieses Berufsbild oder in dieses Feld gehe, dass es mir nicht langweilig wird. Also, dass da kein so ein stumpfer Büroalltag ist. Klar, es ist ein Bürojob, aber du hast nicht diesen stumpfen Büroalltag, wo einfach jeder Tag gleich abläuft, sondern ja, mit jedem Test hast du wieder eine andere Situation. Du hast mit so vielen Leuten zu tun und das hat es für mich dann auch tatsächlich interessant und attraktiv gemacht, dass man da immer so am Ball bleiben muss, am Zahn der Zeit, immer gucken, was macht jemand rechts, was macht jemand links, sich inspirieren lassen und das hat mich da einfach fasziniert.
Was würdest du sagen, hat sich vor allem in den letzten 4 Jahren bei Hornbach getan, seitdem du angefangen hast? Vielleicht fang mal an, wie viele Tests habt ihr damals durchgeführt, wenn du das sagen darfst, und wie viel führt ihr aktuell grob durch?
Als ich angefangen habe, war es, glaube ich, so einer pro Monat. Müsste ich jetzt aber wirklich nachgucken speziell und jetzt sind wir bei 2 pro Monat aktuell.
Was würdest du sagen, war aus, also hört sich jetzt nicht mal viel, also nicht nach einer großen Steigerung an über 2 Jahre, aber was würdest du sagen, sind so, das ist ja, was viele Unternehmen haben, was wir auch merken, dass es brutal schwer ist, so die Frequenz nach oben zu schrauben. Was würdest du sagen, hat sich da in den letzten 4 Jahren getan und was sind so die Themen, die für dich die größten Herausforderungen sind in den letzten 4 Jahren und vor allem auch jetzt gerade?
Ja, also was ich recht schnell gemerkt habe, als ich da angefangen habe, ist, dass die Kultur gab es schon, die gibt es auch, aber sie war noch nicht so, wo ich sage, sie ist optimal. Und das ist auch das Ding, warum ich mich mit dem Thema Testingkultur auch so intensiv auseinandergesetzt habe, weil ich gemerkt habe, da ist noch Luft nach oben, da müssen wir noch was machen, weil wir können das beste Tool haben, wir können tolle, motivierte Mitarbeiter haben, von denen wir ganz viele haben, aber wenn das Mindset noch nicht 100% da ist, dann brauchen wir erst gar nicht anfangen, das zu steigern, weil die Basis ist meines Erachtens auf jeden Fall, dass jeder ein Verständnis dafür hat, auch jeder von uns weiß, dass es uns gibt, dass uns jeder in Anspruch nimmt, dass jeder weiß, wir sind da und wofür sind wir da und warum ist es vor allem wichtig, mit uns zusammenzuarbeiten.
Das finde ich einen brutal guten Punkt und würde mich auch interessieren, wo du angefangen hast. Ich glaube, du hast mal zu mir gemeint im Vorgespräch und das letzte Mal, wo wir uns unterhalten haben, war irgendwie eine Person für das ganze Testing zuständig. Und das finde ich auch so krank zum Sehen, wie klein Testing eigentlich, also ihr seid ja noch immer relativ klein, was das Testing-Programm angeht im Vergleich zu, sag ich mal, den Northstars, wie es ein Airbnb oder Booking.com ist. Erzähl vielleicht mal, wie klein das Team ist und wie ihr probiert, dem ganzen Unternehmen die Kultur wirklich zu etablieren.
Ja, also tatsächlich waren wir kurze Zeit zu dritt. Jetzt sind wir 2,5 oder ja 2, sage ich jetzt mal, 2 Vollzeitkräfte. Und das ist eigentlich das Krasse, da wir aktuell vieles machen, was woanders vielleicht schon auf andere verschiedene Leute umgepolt ist oder wie auch immer. Wir können auch gar nicht so eine harte Grenze bei der 2 machen, weil wir haben aus anderen Teams auch Unterstützung. Ist jetzt nur eine UXlerin zum Beispiel. Die ist nicht speziell im Conversion-Team, aber die unterstützt uns aus dem UX-Team. Deshalb ist es mit der 2 so ein bisschen, wir haben schon noch Unterstützung aus anderen Bereichen, aber die zählen jetzt halt nicht klassisch zu dem Crow-Team, was man vielleicht so kennt.
Got
was it. So in der Theorie existiert.
Heißt, dass ihr dann auch eher so in die Richtung Center of Excellence geht? Dass ihr im Prinzip ein zentralisiertes Team habt, wo du im Prinzip das managst und jedes Team mehr oder weniger, ich meine, ihr habt ja brutal viele Entwickler und Designer, wie ich das auch mitbekommen habe, dass die im Prinzip auf euch zukommen und du den ganzen Prozess etablierst?
Ja, also Prozess etablieren ist auf jeden Fall auch ein Thema. Das ist auch was, es existiert ein Prozess, aber was ich auch im Vorgespräch auch schon gesagt habe, nichts ist in Stein gemeißelt. Alles ist funktional und gut, aber unser Ziel ist es, besser zu werden. Nicht nur was den Webshop angeht, sondern auch unsere Prozesse, unsere Testingkultur. Das ist was, was auch nicht irgendwie zeitlich begrenzt ist. Das ist so was Konstantes, was passieren muss. Ne? Immer wieder neu überdenken. Ist der Prozess gut? Holen wir alle Leute ab? Fangen wir auch alles im Webshop ab, was getestet werden muss? Rutscht doch noch was durch, wo wir dann hinterher denken, Mist, haben wir jetzt nicht mitgekriegt, ist uns durch die Lappen gegangen, hätten wir testen sollen. Hätte man, ne, den Aufwand hätte man sich sparen können, wenn man es einfach getestet hätte. Sowas ist, glaube ich, ganz normal, aber diese Lücken sollen halt immer kleiner werden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass da wirklich testingmäßig am besten alles über unseren Tisch läuft. Und das ist auch so eine Herausforderung, du hast vorhin nach einer Herausforderung gefragt, dass man es wirklich schafft, in so einem Unternehmen mit so einer Größe und so vielen Mitarbeitern und so vielen Stakeholdern, das schafft, dass du, wenn möglich, alles, was testingrelevant ist, davon mitbekommst und darauf reagieren kannst. Im besten Fall denken die Leute an dich und das ist ja das, was man mit der Testingkultur erreichen möchte, dass du nicht aktiv auf die Leute zugehen musst und sagen musst, hey, habt ihr gerade was, was man testen sollte, sondern die sollen im Kopf haben, ey, wir verändern hier gerade was visuell für den Kunden, stopp, bevor ich jetzt überhaupt an eine fixe Entwicklung denke, da gibt es die Diana, da gibt es die Kim, da gibt es ein Conversion-Team und das hilft uns jetzt erstmal rauszufinden, was ist denn überhaupt für den Kunden das Beste.
Was mich mal interessieren wird, wie viel Prozent von allen Änderungen im Shop werden gerade überhaupt getestet? Weil ich würde mal behaupten, ich kann es mir schwer vorstellen, dass ihr nur maximal 2 Änderungen im Shop jeden Monat durchführt.
Richtig, also da gibt es 100% noch ganz viel mehr Änderungen. Ja, also ich kann es dir auch nicht in Prozent sagen, durch das, dass ich sage, es ist, ich kriege noch nicht alles mit oder wir kriegen noch nicht alles mit. Wir sind da aber, wie gesagt, auf einem guten Weg. Ich kann dir das wirklich nicht in Prozent sagen, ganz schwierig.
Got it.
Aber 2 Änderungen pro Monat sind es auf jeden Fall nicht.
Was wäre so dein Traumszenario, wie es ablaufen sollte? Oder auf das, wo du gerade hinarbeitest?
Ja, das Traumszenario wäre tatsächlich, dass erstmal jeder das Verständnis hat. Das ist, wie gesagt, schon sehr, sehr gut. Aber wir merken immer wieder, klar, das ist ein Riesenunternehmen, da ist immer wieder noch jemand in der Ecke, an den man vielleicht noch nicht gedacht hat oder wo man dann per Mund-zu-Mund-Propaganda merkt, oh, der hat vielleicht auch noch Bedarf, haben wir gar nicht dran gedacht. Der hat gar nicht so direkt was mit dem Webshop zu tun, aber ist vielleicht trotzdem wichtig. Ja, da wäre halt so, eigentlich ist ja der Wunsch, dass man wirklich in den Köpfen aller drin ist und jeder an einen denkt und das auch im Prozess lückenlos verankert ist. Das wäre für mich so erstmal das wichtigste Ziel, damit wir auch ja allein schon die Testmenge erhöhen können. Ist nicht so, dass uns die Ideen fehlen oder sowas, es ist ja ein komplettes Konstrukt, also Ideen haben wir genug. Aber wichtig ist ja auch, dass wir das ganzheitlich machen und nicht irgendwas vergessen wird oder außer Acht gelassen wird.
Ich weiß auch genau, was du meinst.
Ich versuche es gerade zu umschreiben, aber ich glaube, jeder, der A/B-Testing macht, versteht wahrscheinlich, was ich meine.
Für alle, die es nicht A/B-Testing machen, so ganz oft, wir sind eine Agentur, muss man sagen, was wir ganz oft auch so mitbekommen, so die Kunden oder die Shops denken zum Schluss mal, kommt so easy daher mit so einem Design, wo man testen mag und einer Testidee. Aber das ist ja eigentlich nur so die letzten 10 oder maximal 5 bis 10%. Dahinter ist ja dieses riesige Konstrukt an Entwicklern, die man mit einbeziehen muss. Man hat die ganzen Q&A-Schleifen, wenn ein Experiment live geht. Wenn das Experiment live ist und fertig ist, muss es ausgewertet werden, muss eingebaut werden. Und da eine Change zum Schaffen, wenn halt bei uns sind es ja bei den Kundengrößen, wir haben oftmals so, dass 20, 30 Leute auch schon involviert sind. Und bei dieses Jahr noch viel, viel größeres Team. Ich glaube, du hast mal gemeint 20, 25 Entwickler, wenn nicht noch mehr, und 10 oder 12 UI- und UX-Designer. Und das hört sich so dumm an, so schwer, diese Teams dazu zu bringen, anders zum Arbeiten. Weil meistens, also bei uns war es zumindest so bei vielen Kunden, dass oftmals ja immer von oben kommt, das wird umgesetzt, aber das gar nicht vom Kunden aus gedacht wird. Mhm. Und was mich da interessieren wird, wie schaffst du es auch, was im perfekten Fall passiert, ist ja, dass die Teams exploren und im Prinzip Produktänderungen oder jetzt Produktänderungen in eurem Fall sind ja Shop-Änderungen und Optimierungen durchbringen. Und dass es C-Level mag ja immer die Zahlen haben, die gut sind. Aber wie schaffst du es, dass eben guter Research und nutzerzentriertes Arbeiten auch an C-Level geht? Dass C-Level versteht, warum kundenzentriert und Testing so wichtig ist?
Also zum einen sind bei allen unseren Testergebnissen auch das C-Level mit drin. Also jedes Testergebnis geht an einen unheimlich riesigen Kreis an Leuten. Dieser Verteiler wächst auch stetig. Das ist uns auch ganz arg wichtig, dass wir da alle abholen. Und da ist eben auch das C-Level drin. Die bekommen über jeden A/B-Test eine Info, wie ist er ausgegangen. Wir kündigen die Tests natürlich auch an, in demselben Verteiler. Da dürfen die Leute dann auch abstimmen. Was denkt ihr, welche Variante gewinnt, um die Leute auch ein bisschen zu beteiligen. Und die sind da auf jeden Fall mit dabei und kriegen das mit. Und ja, da... Das ist eigentlich so der primäre Kanal, wo die Ergebnisse dann kommuniziert werden. Natürlich werden die Ergebnisse auch noch in diversen Meetings mal vorgestellt, wo wir sagen, okay, da ist jetzt der Schwerpunkt, da ist der Fachbereich. Da kann es auch natürlich mal sein, dass jemand von höherer Ebene mit dabei ist und es mitbekommt. Aber E-Mail geht auf jeden Fall immer raus mit dem Ergebnis. Und da sollten die CEOs auf jeden Fall ein Auge drauf werfen und tun sie hoffentlich auch.
Wie involviert ist C-Level oder C-Ebene bei euch in der Testideengenerierung? Bekommt ihr da ab und zu auch Ideen rein, wo gesagt wird, ich habe das hier gesehen oder ich habe hier Daten gesehen, lasst uns das mal testen?
Ja, das kommt auch erstmal vor, ja. Also das ist der Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jeden Monat da eine Idee kommt, aber das kommt schon mehrfach im Jahr mal eine Idee durch, die man da mal mit aufnimmt ins Ideenpool und vertestet.
Geil. Was mich immer brutal interessiert, du hast vorher gesagt, auf Testideen zu kommen, ist nicht schwer. Mich würde interessieren, was macht ihr alles, um Testideen zu generieren? Und im Anschließen auch, lass erstmal auf das gehen und dann, wie ihr die auch priorisiert.
Also, was wir ganz stark machen, ist Kundenfeedback. Wälzen ohne Ende. Heißt.
Welche Art von Kundenfeedback?
Also wir haben eine Kundenzufriedenheitsumfrage, also so einen NPS-Score, in dem dann auch nochmal über ein Freitextfeld Feedback eingeholt wird. Da kommt alles Mögliche mit, also egal ob Lieferung, Versand, ne, zu allem, was die Kunden da ja einfach mitzuteilen haben. Und da picken wir uns die Sachen raus, die halt den Webshop betreffen. Und vor allem analysieren wir den Woche für Woche. Und wir checken auch, was für Probleme, also vor allem die Probleme, welche Probleme sind besonders schwerwiegend, also welche kommen regelmäßig, wo drückt der Schuh besonders, weil genau an diesen Hebeln musst du halt ansetzen. Das ist aber nur ein Punkt von vielen. Wir machen ja auch qualitative Tests so rum.
Ja.
Und da kommt auch nochmal unheimlich viel Futter mit, wo wir ansetzen können.
Was mich bei NPS-Umfragen immer interessiert, also zwei Sachen, zum einen für die Leute, die zuhören, welches Tool nutzt ihr? Das interessiert, glaube ich, die meisten. Und zum Zweiten, an welchen Punkten der Customer Journey fragt ihr es ab? Also fragt ihr wirklich von Kunden, also ihr habt ja auch Offline-Filialen, von Offline-Filialen bis hin Kunden-Support-Ticket, wie zufrieden die waren?
Ich kenne da nicht den kompletten Umfang, weil ich in dem ganzen Thema Insights nur für unseren Nutzen quasi drin bin, aber wir benutzen da für den NPS Netigate.
Okay.
Und die Stelle, an der wir die Umfrage spielen, ist tatsächlich nach dem Kauf. Also da gibt es zwei Abstufungen. Einmal nach dem Kauf direkt, also wenn Sie die Bestellung durchgeführt haben. Und es gibt nochmal eine Befragung, wenn Sie Ihre Ware erhalten haben.
Okay, welche Fragen stellt ihr?
Das muss ich nachlesen, weil das erstelle ich tatsächlich nicht selbst. Also wir fragen generell, wie zufrieden waren Sie generell mit dem Online-Einkauf anhand von so einer NPS-Skala? Und wenn es schlechter als, müsste ich jetzt aber lügen, weiß ich nicht sicher, weil ich die, wie gesagt, nicht erstelle. Wenn es aber schlechter als die Hälfte oder ab dem NPS, boah, ich kann es jetzt echt nicht sicher sagen, aber ab einem gewissen Punkt, wenn es halt schlecht bewertet ist, wird dann auch nachgefragt, warum hast du es denn schlecht bewertet? Und dann wird auch noch erläutert, ja, warum.
Got it. Eine Frage, würde mich mal interessieren, wenn ihr es bei euch einbaut, das fragen wir bei uns immer öfter ab, ist eine Post-Purchase-Survey, woher die Leute einen kennen. Finde ich brutal interessant im Testing-Bezug, weil du immer näher an die Motivation drankommst. Zum Beispiel, ja, wenn du ganz oft bei den D2C-Brands, die wir betreuen, ist ja so, wir kennen dich von Instagram oder TikTok, dann weißt du, bist relativ nah an den Influencern oder an den Werbeanzeigen dran und weißt dann dementsprechend, okay, die Motivation kommt da daher. Bei euch könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn irgendwie rauskommt, die kennen Hornbach von YouTube, dass die ganz nah an den Do-it-yourself-Sachen dran sind zum Beispiel. Aber wäre, glaube ich, mal interessant, wenn ihr es ausprobiert.
Ja, das wäre dann wieder Thema On-Site-Umfrage, ne, auch. Also nicht nur dieses Nachkauf, sondern auch wirklich während der Journey.
Macht ihr On-Site?
Ja. Noch nicht, nee.
Interesting. Ist das einfach...
Ja. Ist aber tatsächlich ein offenes To-Do.
Das ist auch so ein Thema. Ihr seid ein relativ kleines Team. Wie gehst du damit um mit der Anzahl an Research, die du machst und der operativen AB-Test-Ausführung? Wie jonglierst du die Thematiken? Weil es bedeutet ja immer, wenn ich viel Research mache, heißt, kann ich weniger Tests machen, weil ich so viel Zeit in dem Insights-Thema stecke. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich eine hohe Anzahl an Tests war, kann ich ja nur eine minimale Anzahl an Research machen.
Ja, also ich kann es jetzt auch in dem Fall nicht in Prozent ausdrücken. Das ist so nach Bedarf, würde ich mal sagen. Also wir haben einen fixen Blocker regelmäßig, wo wir aktiv Research betreiben. Da gucken wir zum Beispiel auch noch so psychologischen Effekten. Also jetzt nicht nur wirklich anhand von Feedback, sondern wir lesen uns auch immer rein, ah, weißt du, psychologische Effekte kannst du probieren, mal so ein Cheering ausprobieren oder sowas Klassisches, ne? Sowas einfach zwischendurch mal. Also so eine kleine Vielfalt an Testideen, die man auch haben kann. Nicht nur aus Kundenfeedback generiert, aber auch aus anderen Sachen, aus wissenschaftlichen Quellen vielleicht auch irgendwas rausziehen oder auch aus einem Post von einem Samuel Hess vielleicht auch mal gucken, was hat der da gezeigt und haben wir sowas überhaupt schon mal getestet, ne? Also was? Ja, diverse Quellen, wo wir einfach sagen, wir saugen alles auf, was wir an Ideen generieren können, aber natürlich auch die Kundenprobleme, die sind für uns halt ein sehr wichtiger Punkt, weil das ist halt wirklich das, wo, wenn ein Kunde sich schon hinsetzt und schreibt, ich habe damit wirklich einen Schmerz, ich komme damit nicht klar, und das passiert 5, 6, 7 Mal innerhalb von 2 Monaten oder wie auch immer in einem gewissen Zeitraum, dann sollte man darauf definitiv reagieren.
Ja.
Und ja.
Da bin ich vollkommen bei dir. Also was bei mir auch immer so ist, wie ich probiere bei Testing zu denken, du hast ganz unten diese Usability. Also wenn du Kundenfeedback hast und die sagen, das auf dem Shop funktioniert nicht, sind die ersten Dinger, die wir normal testen oder anpassen. Und dann das nächste ist, wo du auch gesagt hast, du gehst in die Kundenmotivation und psychologische Richtung. Was mich da interessieren würde, was ist die Top-Quelle, wo du psychologische Patterns rausfindest?
Das sind tatsächlich Bücher. Also wir wälzen da diverse Bücher oder auch irgendwelche Papers, die wir finden.
Was ist das beste Paper, wo du je gelesen hast? Oder gibt es keins?
Ich habe dir auch im Vorfeld gesagt, es ist wie bei Filmen. Ich kann mir weder Filmenamen noch Schauspielernamen merken. Genauso geht es mir mit Büchern und irgendwelchen Schriftstellern oder Autoren. Müsste ich nachgucken, kann ich aber gerne im Nachgang sagen oder zeigen, wen es interessiert. Aber auf Anhieb wirklich, ich bin da komplett der Noob, was das angeht.
Das machen wir. Deine Top-Quellen packen wir alle in die Shownotes. Könnt ihr euch alle inspirieren.
Ja, gar kein Problem, gerne.
Und Testideen draus generieren. Wenn ihr jetzt testet oder trackt ihr, wie viele Testideen ihr generiert im Monat?
Tracken nicht, aber wir sammeln sie halt. Also ich könnte jetzt ein Dokument öffnen und schauen, wie viel da drin ist.
Ich schätze mal, es sind ein paar hundert.
Einige auf jeden Fall, ja.
Wie priorisiert ihr dann, was ihr als erstes testet? Das ist ja auch das Thema, wo wir gerade wieder gehabt haben. Du hast hunderte Ideen meistens, aber du hast, weil es technisch einfach nicht möglich ist, weil die Strukturen so groß sind, maximal 2 Tests, die du im Monat durchführen kannst.
Ja, das ist auch wieder einer der Sachen, die ständig verändert werden. Es ist jetzt auch immer nur ein aktueller Stand. Also wenn mich jemand fragt, sage ich immer erstmal, ja klar, Aufwand, Impact wird gegenübergestellt. Wir haben das nochmal ein bisschen runtergebrochen auf, beim Impact, bei der Impact-Seite, wie hoch ist die Auswirkung auf die Conversion Rate, also aufs Primary Goal von dem jeweiligen Test, also der erwartete Impact so ein bisschen unter der Überschrift.
Kurze Frage zum Primary Goal, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Mhm. Ist bei euch immer die Conversion Rate Primary Goal?
Nein, gerade bei uns, wir arbeiten ja auch sehr stark mit den stationären Märkten zusammen und haben auch sehr viele Kunden, diese heißen bei uns ROPO-Kunden, Research Online, Purchase Offline. Deshalb ist für uns zum Beispiel eine Kennzahl wie ein Add-to-Cart schon sehr wichtig, weil das eine Kaufvorbereitung ist im Markt, wo vielleicht für andere die Orders besonders wichtig sind. Die sind für uns auch wichtig, aber bei uns ist zum Beispiel eine Add-to-Cart auch sehr hochgewichtet, weil wir sagen, okay, wir haben halt sehr viele, die nur bis zum Add-to-Cart gehen und vielleicht den Warenkorb als Einkaufsliste nutzen, weil sie nicht die Merkliste nutzen, kann man ja alles aus dem Verhalten raus lesen. Und deshalb ist ein Add-to-Cart für uns auch schon etwas höher gewichtet als vielleicht bei Unternehmen, die keine Stores haben.
Interesting.
Ja, also so, das kann man nicht pauschal sagen, dass man immer sagt, nee, jetzt sind jetzt nur die Orders.
Also das ist der erste Punkt, die Metrik und wie viel Impact ihr haben könnt mit dem Test, der auf einer bestimmten
Genau,
Zeit ist.
Und halt das Verbesserungspotenzial auf der Seite des Tests heißt, wie viele Nutzer werden mit dem Szenario letztendlich konfrontiert. Also wenn jetzt ein Fachbereich zu uns kommt und sagt, er möchte das und das testen, dann fragen wir ja auch immer mal zuerst, ja, wie viel Traffic ist denn da, wo du das testen willst? Oder wir gucken halt selbst nach, wie viel Traffic da ist. Überhaupt mal zu wissen, ja, Wie viele Nutzer sehen das denn überhaupt, was wir da manipulieren? Und wie lange muss der Test dann vielleicht auch laufen?
Wie kleinteilig geht ihr rein? Also macht ihr viel globale Tests, zum Beispiel über komplette Kategorie- und Produktseiten? Oder macht ihr wirklich dann, so wie ich es gerade angehört habe, dass ihr wirklich für die Fachabteilungen nicht, jetzt muss ich mich abholen, habt ihr Rasenmäher, die man in Hornbach kaufen kann?
Ja.
Zum Beispiel die Abteilung Rasenmäher wäre dann eine Fachabteilung. Mhm. Also macht ihr mehr global oder mehr wirklich sehr spezifisch?
Global tatsächlich ist der Fokus. Aufgrund dessen, dass wir ja das ganze Thema Testingkultur so stark betreiben, kommen natürlich auch mal so ein bisschen exotischere Themen rum. Da ist es uns aber auch wichtig zu zeigen, wie kannst du das für deinen Fachbereich anwenden. Das ist aber nicht die große Menge, das sind vereinzelte Tests. Wir nennen die auch immer Ad-Hoc-Tests, weil die auch relativ spontan und außerhalb der Jahresplanung kommen. Die werden mal noch so zwischen reingeschoben. Aber primär sind es eher globale Themen, muss ich schon sagen, ja.
Got it. Und wenn du die 2 Faktoren hast, habt ihr noch einen dritten Faktor oder habt ihr noch mehr Faktoren für die
Priorisierung? Wir haben ja auf der Aufwandsseite noch gar nicht genannt. Da haben wir jetzt gerade das Thema, wie hoch ist der Aufwand zur Erstellung des Tests, aber auch für die letztendliche Umsetzung des Tests. Weil das natürlich auch nochmal wichtig ist. Es ist eher ein Test, der mit viel Aufwand verbunden ist, um einfach diesen Aufwand-Impact gegenüberzustellen. Großer Hebel, viel Aufwand, okay, nehmen wir vielleicht den Kauf. Großer Hebel, kleiner Aufwand, klingt gut, machen wir. Also würde ich jetzt erstmal zuerst machen. Ne?
Wer
macht einen großen Hebel und im besten Fall mit wenig Aufwand.
Wer macht die Schätzungen bei euch?
Das machen wir zusammen, also mein kleines Team.
Macht ihr es zusammen mit Entwicklern?
Der Entwickler wird tatsächlich vorab, wir brauchen den ja alleine schon deshalb, um die Testgröße circa zu schätzen. Das können wir alleine nicht. Deshalb ist der alleine schon deshalb involviert, weil der einfach schätzen muss, wie hoch ist denn der Aufwand überhaupt von der Entwicklung. Also allein für diese Aufwandsseite brauchen wir da den Entwickler.
Got it. Und das sind im Prinzip die 3 oder überlegen, 3 oder 4 Faktoren, die ihr für die Priorisierung habt?
Aktuell ja. Also wir wollen das auch noch stetig erweitern, aber das ist jetzt aktuell der Stand und da sind wir auch schon rumknobeln, wie wir das auch fürs nächste Geschäftsjahr vielleicht mit noch ein paar anderen Kriterien anfüttern können und das noch ein bisschen feingranularer machen können wie aktuell.
Was mich noch interessieren wird, wenn ihr alle Tests getestet oder die Tests sind gebaut worden, sind getestet worden und ihr habt ein Ergebnis, positiv oder negativ, benutzt ihr die Learnings dann auch, um die nächsten Tests zu priorisieren? Was wir bei uns, also das, was wir bei uns vor gut 1,5 Jahren oder so angefangen haben, da richtig viel Zeit rein zu investieren, dass du eben aus 7 Tests wieder mehr lernst. Deswegen würde interessieren, habt ihr vor, das zu machen? Und wenn ja, wie wollt ihr da vorgehen und welche Faktoren überlegt ihr damit einzubauen?
Also ich würde sagen, hochprofessionell machen wir das noch nicht. Aber gerade Thema Folgetest ist ja auch immer so eine Sache. Aus irgendwelchen Tests, egal ob jetzt erfolgreich, nicht erfolgreich oder vielleicht ergebnislos, kann man ja weitere Folgetests generieren. Und da ist es uns schon wichtig, dass wir die auch zeitnah durchführen. Ne? Also dass das nicht irgendwie ein Jahr dauert, bis man einen Folgetest von irgendwas macht, sondern dass das schon relativ zeitnah passiert. Das zu dem Thema, aber langfristig fällt es mir jetzt gerade schwer, dazu was zu sagen.
Ja. Dann nochmal eine Frage zurückgehend zur Priorisierung. Habt ihr dann für jeden von den Faktoren irgendwie eine Zahl zwischen 0 und 5 oder irgendeine bestimmte Punktzahl oder Priorität, die ihr vergebt, dass ihr die Testideen gewichtet?
Wir haben, ich gucke gerade mal, ich habe es parallel offen, weil ich mir ja nichts dahin merke. 1 bis 10 haben wir tatsächlich, habe ich gerade gesehen, ja, bei den Kriterien.
Was mich interessieren wird, wenn du mal eins da kurz durchgehst durch die Ideen, wie oft ist eine 7?
Einmal. Also jetzt bei allen Kriterien insgesamt?
Also mich würde es interessieren, weil das bei uns war, wo wir aufgehört haben, dass wir in der Tat 0 bis 10 machen, weil wir ganz oft dann irgendwie so in die Region gekommen sind, dass Leute...
9 mal die 7 habe ich jetzt gesehen bei 3 Kriterien. In der Jahresplanung, ne? Also musst du rechnen, sind so 24 Tests.
Okay.
Und 7 darf, also bei 7 Kriterien steht die 7, habe ich gerade 7 gezählt? 9 habe ich gezählt, gell? 9 mal die 7. Ja, also 9 war es.
Ich habe gerade gedacht, ja. Das ist was, wo wir uns in der Tat zum Beispiel auch aufgehört haben, sondern wir haben zwischenzeitlich, also jetzt muss ich überlegen, welche Kriterien wir alles haben. Wir haben psychologische Richtungen bei uns, wir haben Research Indication, wir haben vergangene Tests, Tests aus unserer Datenbank, Seite, also wir haben auch die ganzen Traffic-Faktoren drin und die Ziele. Und wir haben aber zwischen, was wir früher gehabt haben, ist die Confidence, wie sicher sich ein CRO-Manager ist, dass die Testidee gut ist. Mhm. Haben wir auch 0 bis 10 gehabt. Mhm. Haben wir zwischenzeitlich auch nur noch not very confident, confident, very confident.
Also 3 Stufen
quasi. 3 Stufen nur noch. Okay. Weil es ganz oft dann einfach so ist, du gibst eine, wenn du nicht sicher bist, du hast keinen Bock, eine 5 zu geben, sondern geht meistens auf eine 7. Mhm. Würde mich interessieren, was bei eurer Priorisierung passiert, wenn ihr es auf 3 Punkte auch runterstuft.
Ja, ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt und nehme ich mal mit. Und wie gesagt, durch die Weiterentwicklung wird sich da auch, wie gesagt, noch einiges tun. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir dann von der 10 wegkommen, wenn wir merken, dass das einfach irgendwie, ja, jetzt die Jahre nicht so gut klappt oder sowas.
Aber wie oft hat sich eure Priorisierung schon geändert?
Tatsächlich erst 2 Mal, weil wir noch gar nicht so lange priorisieren. Das habe ich auch alles erst eingeführt.
Krass. Wann hast du die eingeführt? Also wie ist es davor abgelaufen, bevor du da warst dann?
Davor ist es tatsächlich ziemlich random abgelaufen, was mich auch ein bisschen überrascht hat. Aber ja, ich habe auch vorhin zu dir gesagt, ich bin sehr strukturiert, organisiert und meine Teamkollegin zum Glück auch. Wir sind da richtige, wir sagen immer Monks, weil wir alles durchorganisieren und ja, wenn möglich einen Plan von allem haben wollen. Und wir haben das dann, ich habe am Anfang erstmal alleine natürlich erstmal so weitergemacht, weil das Testing muss ja irgendwie laufen. Und als die Kim dann mit ihrem Studium fertig war, das ist ja meine Kollegin, die erst Studentin war und jetzt ist sie zum Glück fertig und unterstützt mich da komplett. Ja, und dann haben wir uns das zusammen mal vorgenommen und haben gesagt, so, also da muss jetzt was passieren. Ja, also es ist so circa, wie lange ist sie fertig? Ich glaube, es ist so Ende des Studiums entstanden. 1,5, 2 Jahre.
Krass.
Maximal.
Ja. Krass. Ey, das krass, dass dein Vor-Abi-Testing, du hast ja gemeint, 10 Jahre oder so, Hornbach schon testet. 8 Jahre.
Ja, mit einer Person, genau. Musst du aber vorstellen, da ist auch wirklich noch die Zeit drin. Tool musste organisiert werden. Ne?
Got it.
Also das ist in diesen 10 Jahren alles mit drin. Tool organisieren, alles erstmal aufbauen, Goals anlegen, Targeting einrichten, etc. Das muss man dann natürlich noch dazu sagen. Ne? Also es ist nicht so, dass das irgendwie schon seit 10 Jahren wirklich komplett am Laufen ist, sondern es wurde vor 10 Jahren circa eingeführt.
Wie schaut es für euch mit grundsätzlich Tracking und Targeting aus? Also ist es noch immer so, dass ihr brutal oft neue Events und Sonstiges anlegt, weil ihr was für einen Test braucht, oder wie schaut das aus?
Wir haben tatsächlich so ein Basisset und damit kommen wir sehr, sehr gut zurecht. Bei so exotischeren Tests, die ich auch vorhin schon genannt habe, ist es so, dass man doch nochmal so auf Bedarf eins erstellen muss. Aber für diese globalen Tests sind wir recht gut aufgestellt und müssen nicht oft Goals nachrüsten.
Got it. Ja. Wenn ihr jetzt einen Test fahrt, was mich noch interessieren wird, ich mag absolut nicht in die Tiefe gehen mit Statistik, weil da kann man Stunden drüber reden. Wie schaut euer Basic-Statistik-Modell aus und wie geht ihr vor, wenn ihr Tests auswertet? Also macht ihr euch eine Vorkalkulation oder genau erstmal das, und dann würde mich auch noch die statistischen Parameter interessieren, auf was ihr testet. Also was euer Power-Level, Konfidenzniveau, falls du da was dazu sagen darfst.
Ja, das entscheidet jemand anders. Aber auf jeden Fall, Konfidenzlevel sind wir tatsächlich bei 95. Ich meine, wir haben, muss man ja sagen, ordentlich Traffic. Wenn man jetzt weniger Traffic hat, geht man ja vielleicht mal auf 80 runter oder so maximal. Ne? Damit testen ja viele Shops, die weniger Traffic haben, aber wir sind bei 95 und es klappt auch immer ganz gut. Was hattest du noch gefragt?
Power Level, schätze ich, 80% standardmäßig, oder?
Ja, klar, ja, genau.
Wie macht die statistische Auswertung bei euch?
Meinst du, wie wir AB-Tests allgemein auswerten?
Ja, also wie schaut ihr euch irgendwie vorhinein an, so viel Nutzer brauchen wir, um den Test signifikant zu bekommen?
Ja, also wir berechnen vor jedem Test die Testlaufzeit, also wie lange muss der circa laufen, dass wir einfach wissen, wir machen uns da Reminder rein, okay, jetzt heute müssen wir mal wieder, oder wir monitoren eigentlich jeden Tag die Tests und gucken rein, wie läuft er gerade, immer morgens im Daily wird mal kurz reingeguckt, ist irgendwas auffällig oder sowas, aber grundsätzlich wird die Testlaufzeit vorher berechnet, damit wir halt wissen, wie lange der Test circa laufen muss. Das machen wir aber auch schon in der Jahresplanung, dass wir auch die Tests gut planen können. Und das ist erstmal so die Vorarbeit und dann läuft der Test und dann wird halt nach der Zeit reingeschaut, ob das passt, ob schon Signifikanz da ist. Und wenn das soweit passt, da gucken wir uns auch ganz oft nicht nur die absoluten Zahlen an, sondern was ganz wichtig ist, auch diese Kurven einfach mal angucken. Ne? Hat sich was eingependelt? Ist es noch sehr unruhig? Einfach um halt da auch nochmal einen Double-Check zu haben, ja. Was wir halt ganz oft machen, sage ich auch immer, Kurven angucken, schau dir die Verläufe an, schwankt was arg, haben wir eine Konstante? Wie sieht es mit den Varianten aus? Ist die mal drüber, ist die mal drunter? Und wenn du da Stabilität hast, dann ist es schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass wir mit der Testlaufzeit und auch mit der CTPC dann sagen können, der Test war jetzt wirklich erfolgreich.
Wie oft ist es schon passiert, dass du einen Test reingeschaut hast, der in den ersten 2-3 Tagen richtig geil performt und dann richtig abschmiert?
Ich würde sagen, das passiert tatsächlich genauso oft wie umgekehrt.
Echt?
Ja, also ist so mein Gefühl, dass man reinguckt und es gibt so die in den ersten 2 bis 5 Tagen so richtig schlecht sind und du denkst so, boah, wenn das so weitergeht, dann kann ich ihn eigentlich gleich abschalten. Oder es gibt halt die, wo du denkst so, nach 2 bis 5 Tagen richtig geil, freust dich schon, boah, ich glaube, der wird gut, und dann kommt doch alles anders. Also ich könnte nicht mal sagen, dass das eine mehr oder weniger ist. Ich hätte gesagt, sogar ziemlich ausgeglichen, aber so Überraschungen gibt es natürlich immer.
Interesting. Wie lange ist bei euch so die Standard-Testlaufzeit? Bei das glaube ich auch was, so viele Leute, die AB-Testing so kurz mal sehen, richtig unterschätzen. Habe ich am Anfang auch. Ich kann bei uns sagen, ich glaube im Schnitt sind wir zwischen, jetzt muss ich kurz in Tage rechnen, zwischen 60 und 90 Tagen bei unserer Kundengröße. Jetzt würde mich interessieren, ihr habt ja, kann man ja öffentlich ganz grob nachschauen, wie viel Traffic ihr habt, wenn ihr mal über SimilarWeb und sowas geht. Wie viele Wochen testet ihr? Und wie sind da, das gibt es ja auch, oder so, was wir zumindest haben. Wir haben immer, also wir testen ja sequenziell und nicht frequentistisch, wie es ihr macht. Wir haben immer eine Minimum-Laufzeit von mindestens einem Buying-Cycle. Ist das bei euch auch ähnlich oder wie ist es bei euch mit dem Laufzeit? Also zum einen habt ihr irgendwie ein Buying-Cycle oder eine Woche, die Minimum ist, oder 2 Wochen, und wie lang ist die durchschnittliche Testlaufzeit?
Ja, durchschnittlich sind wir tatsächlich bei 2 Wochen.
Das macht Spaß.
Ziemlich cool. Und deshalb brennt es uns auch so unter den Nägeln, das Ganze noch viel krasser aufzustellen und einfach noch viel mehr aus dem Ganzen rauszuholen, was wir gerade da eigentlich für Möglichkeiten haben. Genau, aber Durchschnitt 2 Wochen. Es gibt auch Tests, die mal nur eine Woche laufen, je nachdem, wo sie laufen. Aber im Schnitt sagen wir 2 Wochen, das sind wir ganz gut dran. Und wieder bei den exotischeren Tests logischerweise länger. Aber im Schnitt 2 Wochen.
Got it. Ja. Habt ihr dann auch von vornherein immer berechnet, der Test läuft jetzt eine Woche und der Test läuft 2 Wochen?
Ja, das wird tatsächlich pro Test vorab berechnet, ja.
Das auch nochmal für jeden, weil das vor allem, wenn man mit Statistik anfängt, was ganz oft die Leute falsch machen, dass die nach einer Woche sich einen Test anschauen und sagen, der Test ist signifikant, ich schalte ihn jetzt ab. Ja. Und dann passieren eben die Effekte, die du gerade auch gesagt hast. Der Test schwankt 180 Grad, was einfach meist, oder was mir aufgefallen ist, du hast immer den Unterschied bei neuen und returning Nutzern. Also irgendwas pendelt sich in den ersten 5 bis 7 Tage, ist komplett gut oder komplett schlecht für die eine Nutzergruppe und dann genau das Gegenteil für die andere Nutzergruppe.
Ja, also da sollte man wirklich mit Vorsicht rangehen und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, dass man vorher die Testlaufzeit berechnet, weil allein wenn es schon darum geht, ob du Themen annimmst oder nicht, ne, kann es ja sein, dass da sowas Krasses kommt, wo du halt selbst bei viel Traffic vielleicht merkst, also das ist so ein kleines Pupsfutzelchen, das brauchst du wirklich nicht testen, also das ist einfach so, das müsste bei uns selbst schon irgendwie 80 Tage laufen oder so, also das ist dann schon was, wo man echt sagt, okay. Ja. Also, ich meine, wir haben ja auch noch 8 weitere Regionen, muss man ja auch dazu sagen, auch die wiederum weniger Traffic als Deutschland haben. Aber ja, da ist natürlich dann eine andere Gegebenheit als in Deutschland. Da ist es dann eher vielleicht so wie bei einem kleineren Shop, von einem Startup oder so. Nee, vielleicht nicht ganz, aber gerade unsere Kleinstregion Luxemburg, da ist es schon sehr schwierig zu testen.
Got it. Was mich noch interessieren wird, vor allem, weil wir jetzt gerade von kleineren und größeren Änderungen haben. Wir haben bei uns mal eine Meta-Analyse gemacht, über so knapp 500-600 Tests. Wir haben keine Korrelation drin gefunden zwischen der Größe von einem Test und dem Effekt. Wie ist es wie ist deine Erfahrung bei Hornbach? Also je größer und komplexer der Test war, desto größer der Impact, also egal ob positiv oder negativ der Impact, oder das ist gar nicht so, was uns aufgefallen, also ich gebe kurz, was bei uns aufgefallen ist, je krasser du an den Kaufentscheidungspunkten dran bist, wo du wirklich an der Motivation bist, desto krasser das Ergebnis, ist ja auch irgendwie klar, aber dass da gar keine Korrelation zwischen wie groß die Änderung ist. Also oftmals ist es bei uns so, dass so ein Einzeiler oder Einsatz auf der Produktseite oder im Checkout oder am Cart brutal performt. Aber beispielsweise haben wir schon mal komplette Homepages komplett neu gestaltet und komplett verändert, wo gar nicht funktioniert hat. Also auch so 0,0 Effekt gehabt hat.
Ja, ich glaube, da kommt es wirklich stark auf den Test an. Ich könnte jetzt pauschal nicht sagen, dass kleine Änderungen oft die größeren Effekte haben. Es gibt es sowohl als auch. Also, ja, wenn ich jetzt mal so in die letzten Tests reingucke, wir hatten einen Test, da war es wirklich nur eine Wording-Änderung, der hatte einen super Effekt. Wir hatten jetzt aber auch ein bisschen einen aufwendigeren Test, der auch mega erfolgreich war. Also, ne, das ist halt so. Und die muss man auch sagen, bei dem aufwendigeren hatten wir 2 Varianten und die eine war richtig krass gut und die andere war grottenschlecht. Obwohl an sich von dem ganzen Szenario nicht viel anders war, aber die eine Variante war einfach komplett besser und die andere war komplett schlechter. Und der Aufwand war aber trotzdem für beide Varianten gleich. Also
klassische ABC-Test dann, oder?
Ja.
Das muss ich aber auch sagen, finde ich auch brutal interessant. Wir haben bei uns teilweise auch Tests, wo wir eine B- und C-Variante machen und auch genau das gleiche beobachtet haben. So, du hast teilweise nur eine Wording-Change, also nicht genau die gleiche Hypothese, mit ein bisschen Veränderung, die eine Variante performt Bombe, die andere richtig schlecht.
Ja, also das war jetzt was ich auch, sage ich mal, sowas habe ich einmal im Jahr, wo es wirklich so auseinander geht. Normal sind beide Varianten, oder oft sind beide Varianten tatsächlich besser, aber eine ist halt noch besser als die andere. Das ist eher so der Fall bei unseren Tests.
Eine Sache, die mich noch interessieren wird, testet ihr parallel oder habt ihr immer einen Test am Stück nur am Laufen?
Ja, das ist halt so das Thema. Wir sind ja bei 2 Tests pro Monat. Wenn du jetzt die durchschnittliche Laufzeit von 2 Wochen hast, dann ist es immer relativ nacheinander getaktet. Aber es gibt ja noch diese Ad-Hoc-Tests. Die zählen jetzt auch bei den 2 pro Monat nicht rein, weil das nicht so diese klassischen Tests aus der Jahresplanung sind, sondern ja, die halt so unerwartet, sage ich mal, dazukommen und dazwischen geschoben werden. Die werden dann auch gerne mal parallel gefahren, weil die stehen sich auch oft nicht im Weg mit dem anderen Test. Also durch das, dass die ja nur einen kleineren Teil der Website betreffen, stehen die halt oft nicht in Korrelation
mit dem anderen. Also kann man realistisch eigentlich auch sagen, dass wir wahrscheinlich eher so Richtung 3 bis 4 Tests, also mit Ad-Hoc-Tests so zwischen 3 und 4 Tests.
Da kommt man auf ein bisschen mehr, ja.
Got it. Was mich dann interessieren wird, ihr macht eine Jahresplanung für die Tests. Ich gehe bei uns ja in der Agentur aus der Geschäftsführung raus und mache auch wieder operativ Kundenprojekte, wo ich wirklich weiter optimiere. Die Roadmap-Planung ist ja brutal komplex. Wie schaffst du es, im C-Level eine Jahresplanung durchzuboxen? Also wir sind auf Quartalsebene gerade und da ist es schon oftmals so, dass dann wirklich immer irgendwelche spontanen Changes reinkommen. Das soll noch getestet werden, das hier soll auch noch getestet werden. Das hat keine Prio mehr.
Ja.
Wie verknüpfst du die Organisationsziele mit dem Testingprogramm?
Ich muss dir da tatsächlich sagen, dass wir sehr, sehr flexibel, was das angeht. Also eigenverantwortlich arbeiten ist wirklich Tagesordnung. Also ich glaube, kein C-Level könnte dir sagen direkt, was jetzt dieses Jahr an Tests ansteht. Das machen wir komplett losgelöst. Die vertrauen uns da und wir machen das. Und die haben da zwar mal Ideen, die sie schicken, aber auch so wie jeder andere. Aber die sind da nicht krass involviert in der Jahresplanung. Also das ist tatsächlich unsere Sache.
Das finde ich, jeder, der zuhört und eine Testing-Kultur etablieren mag, lasst eure Testing-Teams autark testen. Weil das wirklich, ich weiß nicht, ob du es mal anders mitbekommen hast, aber wenn du testest und du probierst, Leuten zu erklären, wir haben hier so viele Research-Punkte, wir machen den Test, weil der aus Kundenzentrierung ist. Mhm. Was bei uns oft kommt, ist dann so, wir wollen höher ein AOV machen, können wir bitte das reinpacken, obwohl es so gar nichts für einen Kunden hat.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und das ist auch was, wo wir manchmal schräg angeguckt werden, weil es so heißt, ja, krass, ihr optimiert gar nicht so krass auf Business-Ziele und so. Das würde ich auch gar nicht so sagen. Wir haben unsere Business-Ziele schon im Kopf und wir kennen die auch. Aber das C-Level oder ja, einfach die höheren Ebenen, die sagen halt, ihr seid die Spezialisten, ihr beschäftigt euch damit, wer weiß es denn besser, was dem Kunden gut tut und was er braucht. Also muss man einfach mal so sehen. Und das ist eigentlich was ich ziemlich cool finde, was aber vielleicht mal von außen habe ich einfach schon gemerkt, dass das vielleicht erstmal ein bisschen komisch ist für manche, weil halt immer so hart, irgendwie mehr Vertragsabschlüsse und Leads und keine Ahnung was. Das ist in der Theorie vielleicht auch so, aber bei uns klappt es auch so, wie wir das machen. Und es ist vielleicht nicht der Weg, den man in irgendeinem Buch findet, aber es funktioniert und ja, können trotzdem erfolgreich testen. Also so ist es ja nicht.
Finde ich ultra geil, dass ihr da die Freiheit habt. Also was ich mir auch denke, so die meisten Leute gehen ja wirklich immer hardcore drauf, immer nur auf harten Umsatz, ohne Kunden irgendwo also auch was Retouren oder so angeht. Man sollte meiner Meinung nach auch drauf optimieren, wenn man wirklich mal advanced ist, wie schnell dauert es, bis ein Kunde eine Antwort bekommt. Das sind ja alles Sachen, die wieder long-term mit reinspielen. Deshalb finde ich ultra geil, dass ihr da auch so frei optimieren dürft. Wie wichtig würdest du sagen, ist die Kundenzentriertheit bei Hornbach?
Die ist auf jeden Fall sehr hoch. Also ich würde sogar gerade jetzt bei unserem Bereich sagen, weil du gerade auch Umsätze erwähnt hast, klar, Umsatz ist immer wichtig. Ich meine, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir sind auch an der Börse mit der Hornbach Baumarkt AG, aber der Kunde ist die Nummer eins. Ist einfach so. Also egal, was wir tun, wir haben immer die Kundenbrille auf und optimieren für den Kunden und nicht für unser Ego, ne? Also oder für irgendwelche Bedürfnisse, die irgendwer hat. Wir, das ist auch unser Job als Conversion-Optimierung, immer sagen, Leute, der Kunde, und es ist unser gemeinsames Ziel, der Kunde muss am Ende damit klarkommen, nicht wir, nicht der keine Ahnung wer, der irgendwo in einem Büro im letzten Eck sitzt oder keine Ahnung was. Am Ende ist es der Hans-Peter, der White Van Man oder keine Ahnung, die Sibylle, die halt ihr DIY-Projekt durchführen will und die muss am Ende zurechtkommen damit. Und davon haben wir doch dann am Ende am meisten, weil ich bin mir sicher, wenn du kundenzentriert arbeitest, dann hat es am Ende auch Auswirkungen auf den Umsatz. Das will mir ja keiner erzählen.
Du hast gerade Do-It-Yourself angesprochen. Ist es auch viel, also bei euch viel an Testideen entsteht und vor allem auch aus der Community?
Wir haben tatsächlich im Rahmen der Testingkultur auch mit unserem Social-Media-Team sind wir im Kontakt. Die schicken uns da auch regelmäßig Feedback, aber da kommt tatsächlich eher mäßig was zurück an irgendwas, was irgendwie Ideen generieren könnte oder sowas. Aber wir sind da auf jeden Fall connected und wenn da was kommt, dann sind wir auch drauf eingestellt und reagieren drauf. Aber das ist tatsächlich noch relativ mäßig, was da an Kundenfeedback kommt dahingehend.
Got it. Ey, ich muss sagen, ich finde es ultra, wie ihr bei Hornbach da die Testingkultur vorantreibt. Eine Sache, die ich unbedingt zu dem Thema noch ansprechen mag. Ich erinnere mich, vor so knapp einer Woche oder eineinhalb Wochen dürfte es gewesen sein, hast du mir auf WhatsApp ein Video durchgeschickt, wo ihr intern bei euch verbreitet habt, um auf euch aufmerksam zu machen, dass es euch gibt. Ich weiß nicht, ob es mal cool. Wir können das Video auch gerne in die Shownotes irgendwo packen, wenn wir das benutzen dürfen, musst du sagen. Mhm. Ich habe noch nie so lachen müssen, aber auch noch nie ein Video so gut gefunden, das mit so, also muss ja sagen, ist sehr extrem leicht produziert, wahrscheinlich mit Handykamera zusammengeschnitten. das Testing-Kultur oder beschreib, warum die Testing-Kultur wichtig ist. Magst du vielleicht kurz ausholen, was das Video grob ist und dann, wie ihr das gemacht habt und ob das auch irgendwie in Zukunft geplant ist, öfter zu machen?
Ich muss auch selbst lachen, wenn ich dran denke, weil das einfach aus so einer stumpfen Büroalltagssituation raus entstanden ist. Ich versuche es auch kurz zu fassen. Letztendlich war es so, dass wir ja sowieso uns permanent mit dem Thema befassen, Testingkultur. Und dann ist die Kim, meine Kollegin, hat von einer Mitstudentin zum Bachelorabschluss oder von einer Freundin eine Tasse geschenkt bekommen. Und die hat halt so eine Lama-Form, die kennt man wahrscheinlich auch. Die hat so Ohren oben, also könnte auch ein Blumentopf sein, aber es war halt eine Tasse. Und ja, sie hat sich halt mega gefreut, die dann da so zu benutzen im Büro, macht da so ihr Trinken rein. Und dann fängt sie an zu trinken und diese Ohren von dem Lama sind ihr halt genau in die Augen gestochen. Ne? Und ich so, ich sehe das so und fange an zu lachen und wir fangen beide an zu lachen. Ich sag so, schlechte Usability, ne? Also richtig schlecht. Und in dem Moment dachte ich, das ist 1A für eine Werbemaßnahme, eine interne, um das Thema zu sensibilisieren, auch auf eine sehr lustige und einfache Ebene, ja, und letztendlich haben wir das dann so zusammengeschnitten, ja, du kannst noch so geil planen und noch so dir viele Gedanken machen, was der Kunde will und es sieht fancy aus und ist vielleicht auch erstmal ansprechend, aber in der Anwendung halt totaler Mist, ne, also, ja. Und so haben wir das dann halt auch in diesem Video zusammengepackt, da siehst du halt, wie jemand versucht, aus dieser Tasse zu trinken, gefühlt alles an einem runterläuft, dann noch aufpassen, dass einem nicht das Auge ausgestochen wird von diesen komischen Lama-Ohren. Und ja, das kam auch, muss ich sagen, richtig gut an. Also wir waren so ein bisschen, ist es jetzt too much oder nicht? Aber es ist so gut angekommen. So viele Kollegen, die geschrieben haben und Kolleginnen, wie lustig, made my day. Oder auch so, sich so ein bisschen wiedererkannt haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ein paar Zuhörer kennen es bestimmt, diese Stiefel. Krüge, die es gibt in so Stiefelform.
Oh nee, sagt mir
gar nichts. Auch Schnapsgläser. Hat auch eine Kollegin geschrieben, ja, ist ja lustig, ich kenne das Problem. Früher gab es immer so komische Becher oder Gläser in Stiefelform und das war auch immer total der Eck, da das Getränk rauszutrinken. Und ich glaube, das ist doch schon mal ganz gut, wenn man da so einen kleinen Nerv getroffen hat, auch im Gedächtnis bleibt, auch Verständnis dafür schafft, auch wenn es auf eine sehr simple und lustige Art und Weise ist, aber ich habe auch das Gefühl, und das habe ich auch mit der Kim tatsächlich besprochen oder festgestellt, dass auch seit dem Video gefühlt nochmal ein guter Rums hinter das Thema gekommen ist.
Was, geil.
Ja,
ich glaube also, auch, dass
es irgendwie mehr Thema ist, mehr präsent, mehr darüber gesprochen wird nochmal. Also es wurde, wie gesagt, schon viel drüber gesprochen, aber gefühlt noch mehr. Und wir haben gesagt, wir werden auf jeden Fall ein Folgevideo machen.
Ich habe schon eine Inspiration für dich. Also ja. Ich finde es immer, vor allem bei Testing, ist es so wichtig, das leicht verständlich mit Alltagsbeispielen zu machen. Mhm. Was ich mal benutzt habe, ist das Pflegen von Pflanzen, dass du alles, wo für eine Pflanze schädlich ist, abschneidest, weil die Pflanze dir sonst eingeht oder auch irgendwie, wenn die Pflanze nicht gießt, geht die auch rein. Das verstehen die Leute, weil so niemand versteht, wenn man daherkommt mit Marktforschung, Usability-Tests, hier mit dem psychologischen Pad, der mal so abstrakt ist, aber wenn ich muss sagen, ich habe einfach so lachen müssen, wo ich es auch gesehen habe, so um es mal in die, keine Ahnung, so CRO-Terms umzuwandeln, die Motivation mit einer Tasse ist, dass du was trinken kannst.
Ja.
Und das ist ja, wie, keine Ahnung, im Shop magst auch, du kaufst ja Kleidung, weil du irgendwie gut ausschauen magst, dass du einfach die Motivation erfüllst und es dem Nutzer auch möglich machst und nicht irgendwie 100 Hindernisse machst.
Ja, richtig. Also das mag ja auch eine ganz nette Idee gewesen sein, diese Lama-Tasse. Am Ende hat sie jetzt halt die Funktion als Blumentopf bekommen. Ist ja auch okay. Aber sie war halt letztendlich nicht für den Zweck gedacht, für den sie eigentlich gekauft oder verkauft wurde. Ne? Das ist halt eigentlich nicht gut.
Ich finde es ultra geil, dass ihr so Projekte macht. Habt ihr irgendwie auch vor, interne, es kommt ja auch viel aus Holland. Ich weiß nicht, ob du dich mit Booking.com, mit der Testing Culture mal auseinandergesetzt hast. Es gibt ja auch bei denen zum Beispiel Fuck Up Fridays, wo so jeder sein schlechtestes Experiment im Prinzip vorstellt und dafür einen Preis bekommt. Habt ihr sowas auch geplant bei Hornbach?
Also es gibt tatsächlich ein Format, da geht es aber nicht darum, die schlechtesten Dinge zu präsentieren, sondern wir haben aus dem Bereich Technologie in TGIF, also Thank God It's Friday, da werden Abschlussarbeiten, also Wissen wird letztendlich geteilt, es wird sich ausgetauscht. Das ist ja auch das, wo ich dir schon erzählt habe, ne? dass wir dich da vielleicht auch mal mit reinholen, damit ein bisschen mal noch jemand von außen spricht oder sowas. Sowas haben wir, ja, und da werden wir auf jeden Fall auch noch die ein oder andere Session planen, Wir haben zum Beispiel auch eine Mitarbeiterzeitschrift, wo man vielleicht mal überlegen kann, ob man da was macht. Oder Hallo Hornbach ist ein Format, wo auch unternehmensinterne Kommunikation einfach stattfindet. Das sehen dann zwar auch die Marktmitarbeiter, aber hey, warum denn nicht? Die können ja auch erfahren, was wir in der Zentrale alles so machen. Ich meine, das, was wir machen mit A/B-Testing, findet auch im Markt statt. Da werden auch Module getestet. Die werden erst in einem Markt getestet, in zwei Märkten getestet. Ne? Also da ist dann auch Verständnis im Markt da. Und ja, durch so Formate kann man da, glaube ich, auch nochmal viel erreichen.
Geil, nur dass es offline deutlich teurer meistens ist, was zu testen. Das muss ich sagen. Ich habe neulich mit den Leuten vom EHI telefoniert und noch einer anderen Retail-Agentur, wo die so gedroppt haben, dass ein Test mal locker 20.000, 30.000 Euro kosten kann. Dann habe ich mir gedacht, da ist A/B-Testing doch schon deutlich kosteneffizienter.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich glaube, das passt relativ gut zusammen von den fachlichen Dingen, über die wir gesprochen haben. Also ich muss sagen, ich habe mega viel mitgenommen und ich finde es ultra geil und auch ultra interessant, wie so die Challenges bei so großen Unternehmen sind, weil es liegt ja nicht dran, dass ihr die Skills nicht habt, sondern einfach dieses ganze Konstrukt und das ganze Schiff zu bewegen, finde ich ultra interessant und ultra geil, wie ihr da Fortschritte macht. Was ich aber auch immer cool finde im Podcast, dass man die Personen ein bisschen besser kennenlernt, die hinter diesem ganzen Fachlichen stecken. Deshalb wirst du halt auch die Erste, die das Format bekommt. Sind Fireside Questions. Das sind eigentlich drei relativ simple Fragen. Eine, die noch teilfachlich ist und dann die anderen zwei eher nicht so fachlich. Die erste ist, was dein Top-Learning aus den letzten 4 Jahren im Testing- und Experimentation-Bereich?
Mein Top-Learning ist hartnäckig sein. Also du musst wirklich hartnäckig sein. Dir muss auch bewusst sein, dass du nervst manche Leute, aber charmant nerven ist die Devise. Das ist so mein Learning, dass man hartnäckig ist, dass man auch ruhig mal nerven kann, damit man einfach in den Köpfen bleibt, damit das Thema präsent ist. Aber auch eine gewisse Geduld muss man mitbringen. Ich glaube, das ist auch gefordert. Das ist so mein Learning. Und ich glaube, mit diesen Fähigkeiten bist du dann ganz gut unterwegs in der Phase.
Got it. Gut auf den Punkt gebracht. Dann zweite Frage. Was sind deine Top 3 Blogs, Bücher oder Sonstiges, wo du je gelesen hast? Muss gar nicht Experimentation specific sein, sondern ganz grundsätzlich. Und vielleicht auch kurze Erklärung, warum.
Ja, das würde ich auch wieder im Nachgang liefern, aus dem Problem, was ich vorhin schon genannt habe, dass ich mir das einfach nicht merke oder merken kann. Ich kann es aber raussuchen. Deshalb
dann haben wir das in den Shownotes nachher unten.
Ja, wird gemacht.
Und dann das Letzte, das muss ich sagen, der eine oder andere hat es von mir mitbekommen. Ich hatte ja einen Burnout Anfang vom Jahr und ich habe meine KPI damals war wirklich nur, wie schnell wachsen wir als Unternehmen in meinem Leben. Mhm. Ich habe jetzt eher geswitcht auf so Spaß am Leben ist meine Haupt-KPI, auf die ich im Leben optimiere. Mhm. Mit welcher KPI misst du Erfolg im Leben?
Ich muss tatsächlich sagen, Gelassenheit und Ausgeglichenheit ist für mich eine sehr wichtige KPI, weil ich sage, damit hast du eigentlich einfach, also heißt nicht, dass man eine Scheiß-Egal-Haltung haben muss, aber dass man auch in Situationen, die einen jetzt vielleicht gerade extrem in Rage bringen, einfach versucht, gelassen zu sein, weil du kannst die Situation gerade nicht ändern. Und da ist für mich das Thema Gelassenheit, Ausgeglichenheit, da gehört aber auch dazu, dass du eine Work-Life-Balance hast und sowas. Das ist für mich eine KPI, an der man festhalten sollte, um einfach auf sich selbst zu achten und eben nicht vielleicht krank zu werden. Ne? Also das ist für mich auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, wo ich sage, gerade jetzt mit der Pandemie so viele Fälle, wo eben psychische Erkrankungen einfach leider zugenommen haben. Und deshalb ist für mich der Punkt Gelassenheit und ausgeglichen zu sein ein sehr wichtiger und für mich eigentlich eine Hauptkennzahl im Leben. Ja.
Was kannst du Leuten mit auf den Weg geben, um die zwei KPIs, ich sag mal, zu optimieren oder zu erhöhen?
Ich würde tatsächlich sagen, Gelassenheit kann man üben und trainieren. Da gibt es auch verschiedene Wege. Es hat halt sehr viel mit Selbstkontrolle, würde ich sagen, zu tun. Aber ich glaube, das würde jetzt so arg in die Psychologie gehen. Aber das wäre für mich so das, wo ich sage, versuch zu trainieren, finde deinen Weg, es zu trainieren. Und dann hast du es auf jeden Fall leichter und ich weiß gar nicht, wie ich das noch erklären soll. Ja.
Ach geil, guter Abschluss, geile Insights. Wenn sich jemand dafür interessiert, wie man gelassener werden kann oder auch irgendwelche Testing-Fragen haben, wo können sich die Leute bei dir melden? Wo kann man dich am besten erreichen?
Am besten bei LinkedIn tatsächlich.
LinkedIn, ja, Diana Krokot einfach.
Man findet mich, wenn man den Nachnamen weiß, aber ich habe tatsächlich nur Diana C. drin, aus verschiedenen Gründen. Aber Diana Krokot, wenn man den Namen richtig schreibt, dann
packen wir in die Shownotes.
Ansonsten einfach Hornbach Conversion Optimierung müsste man mich auch finden.
Dann packen wir es mit rein. Dann danke, dass du da warst, Diana. Hat mich brutal gefreut.
Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Schreit nach einer zweiten Aufnahme, wenn wir uns vielleicht in 6 oder 12 Monaten nochmal sprechen, wie weit ihr dann gekommen seid.
Ja, ich glaube, da wäre es sogar ganz cool, wenn mal noch die Kim mit dazu kommt.
Das machen wir dann. Da freue ich mich drauf. Ja. Dann in dem Sinne, schön, dass jeder dabei war und zugehört hat bis jetzt. Danke dafür. Das ist ja erst unsere 6. Podcast-Folge. Deshalb, wenn ihr Feedback für uns habt, lasst uns gern wissen, schreibt uns. Wir nehmen es immer gern mit auf. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.